Brüder und Schwestern im Herrn, das heutige Fest richtig einzuordnen ist gar nicht so einfach. Zunächst einmal, wie ich schon eingangs sagte, wird dieses Fest 40 Tage nach der Geburt des Herrn an Weihnachten gefeiert. Warum 40 Tage? Ganz einfach deswegen, weil das mosaische Gesetz bestimmt hat, dass die Mutter, wenn sie ein Bübchen geboren hatte, bei Mädchen dauerte die Reinigungszeit länger, wenn sie ein Bübchen geboren hatte, sie am 40. Tage danach das Reinigungsopfer darbringen musste. Das heißt also, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und ich betone das deswegen so prononciert, weil es ja da auch im Binnenraum der Kirche diese Überzeugung da gibt, also die Weihnachtszeit endet erst 40 Tage nach der Geburt Christi, also das wäre dann heute, und nach dem liturgischen Kalender endet die Weihnachtszeit eben mit der Taufe des Herrn am Sonntag nach der Erscheinung des Herrn. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, also welches Datum bestimmt diesen heutigen Festtag? Das Datum der Reinigung der Mutter Gottes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist das für ein Datum? Ein alttestamentliches, ne? Das sollten wir uns schon einmal bewusst machen. Und was bedeutet das? Das bedeutet doch auch, dass die Mutter Gottes reinigungsbedürftig war. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, musste die Mutter Gottes wirklich dieses Reinigungsopfer darbringen, wie es für jede Frau geboten war nach dem mosaischen Gesetz? Oder ist nun die Mutter Gottes nicht überhaupt die Allreine? Ist sie reinigungsbedürftig? Ich mache darauf einmal aufmerksam, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und das ist für mich deswegen wichtig, weil ich mal wieder bewusst machen will, wie alles einfach unbedarft gemacht wird, ohne mal die Hintergründe zu hinterfragen, ohne sich mal über die Dinge Gedanken zu machen. Das wird alles nur abgespult. Und das ist der Tod der Liturgie, liebe Brüder und Schwestern. Die Liturgie ist so ungeheuer reich an Zeichen und Symbolen, aber deswegen auch so ungeheuer gefährdet, wenn man eben diese Symbolik nicht mehr kennt und nicht mehr weiß, warum man eigentlich tut, was man tut. Denn dann besteht die große Gefahr, und die konkretisiert sich immer und immer wieder, gerade in unserer Zeit, dass eben die Symbole der Kirche missbraucht werden, in einen ganz anderen Kontext gestellt werden, weil man ja gar nicht weiß, was sie eigentlich bedeuten sollen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes ist die Allreine. Sie ist sogar die ohne den Makel der Erbschuld empfangene Jungfrau und Mutter Gottes. Wenn einem das klar ist, was wir am 8. Dezember feiern, dann muss ihm eigentlich aufstoßen, wenn von Reinigung der Mutter Gottes die Rede ist. Warum ist denn im mosaischen Gesetz das so geboten? Mit dieser Reinigung der Mutter. Weil eine Geburt, wohl im Allgemeinen, ich bin ein Mann, ich bin auch noch nie bei einer Geburt dabei gewesen, liebe Brüder und Schwestern, eine blutige Angelegenheit ist. Das ist der Punkt, das Blut. Und deswegen auch diese gebotene Reinigung. der sich die Mutter Gottes allerdings unterzieht. Und warum unterzieht sie sich dieser Reinigung? Weil sie, obwohl sie eigentlich nicht betroffen ist, dem Inhalt nach und dem Sinn und Zweck dieses Gebotes nach, keine Extrawurst herausnimmt. So wenig wie ihr Sohn. Die Mutter Gottes erfüllt wie ihr Sohn das mosaische Gesetz und sagt niemals, gilt für alle, aber ich bin die Immaculata, für mich gilt das nicht. Das ist die Demut der Mutter Gottes, die da eben zum Ausdruck kommt. So wie der Herr dann ja das auch alles nicht nötig gehabt hätte, so vieles jedenfalls, beispielsweise seine Taufe, er hat ja auch keine Sünde begangen, aber er tut das aus Solidarität mit den Menschen, weil er die Sünde der Menschheit übernimmt. Und er sagt selbst, denkt nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz, das mosaische Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Weder der Herr, der Sohn der Mutter Gottes, noch die Mutter beanspruchen für sich, das ist auch ein wichtiges Datum, beanspruchen für sich einen Sonderstatus gegenüber den Menschen im Übrigen. Das wollte ich einmal bewusst machen. Deswegen wird traditionell auch Maria Lechtmess nicht weiß gefeiert, sondern violett. Also in der Bußfarbe. Auch darauf möchte ich einmal aufmerksam machen, damit wir so ein bisschen rauskommen aus diesem Konsumentendenken und dieser Konsumentenmentalität, die einfach nur in sich reinlöffelt und dann sagt, es alles wunderbar. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ein Aspekt des heutigen Festtages. Der andere Aspekt oder ein weiterer Aspekt ist die Bezeichnung Maria Lichtmess. Das hat jetzt mit der Reinigung überhaupt nichts zu tun. Was bedeutet denn Maria Lichtmess? Haben Sie schon mal Gedanken gemacht über diese Bezeichnung? So, jetzt Zeit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Bezeichnung Maria Lichtmess bringt zwei Gedanken zusammen, nämlich, dass der Herr, der in den Tempel kommt, von Simeon bekannt wird als das Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für sein Volk Israel. Und das wurde schon in der ganz frühen Kirche mit einer Lichterprozession eben auch gefeiert, die sich als Volksfrömmigkeit, die durchaus legitim ist und die wichtig ist, diese Volksfrömmigkeit, die auch gut ist, möchte ich mich ausdrücklich dazu bekennen, die also dann schon seit frühester Zeit in der Kirche auch gehalten wurde. Das wird sozusagen in diesem Wort, in dieser uns allen bekannten Bezeichnung Maria Lichtmess zusammengefasst. Das ist aber noch gar nicht alles. Dann kommt ein weiterer Aspekt dazu. Und das ist eben die Darstellung des Herrn. Was ist denn das jetzt auf einmal? Es ist genau das, was wir auch im vierten Gesetz des freudenreichen Rosenkranzes betrachten, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Da ist also nicht jetzt das Wort darstellen gebraucht, sondern das Wort vom Aufopfern. Und das ist eigentlich etwas tiefer und macht uns die Bedeutung des heutigen Festtages eben etwas deutlicher. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch das ist ein Gebot des mosaischen Gesetzes. Denn Gott hatte verfügt nach der Befreiung seines Volkes aus der irdischen Sklaverei und Knechtschaft Ägyptens, die er ja bewirkt hat, indem er jede männliche Erstgeburt bei den Ägyptern, und zwar bei Menschen und beim Vieh, dass er diese männliche Erstgeburt töten ließ durch den Würgerengel. Und zur Erinnerung an die Befreiung Israels aus dieser Knechtschaft durch diese Plage, die letzte über Ägypten. Deswegen sollte Israel gewissermaßen rentenmäßig verpflichtet sein, jede männliche Erstgeburt dem lieben Gott zu weihen, als Gedenken an diese Befreiungstat Gottes oder und zugleich auch, wenn Sie so wollen, eine Form der Dankbarkeit, die dann eben auch etwas gekostet hat. Nun bedeutet Weihen im Sinne des Alten Testamentes töten. Also die Erstgeburt beim Vieh musste getötet werden. Das betraf dann allerdings nur nach dem Gesetz Rinder, Ziegen und Schafe. Insbesondere auch nicht einen Menschen, also ein Bübchen, sondern der musste ausgelöst werden durch einen geringen, fast möchte man sagen, zeichenhaften, symbolischen Obolus. Von diesem Auslösen des Jesuskindes durch die Mutter Gottes ist da heute keine Rede im Evangelium. Das ist ja auch mal bedeutsam. Wieso denn eigentlich nicht? Weil die Mutter Gottes eben ihr Kind nicht auslöst, sondern es aufopfert, schon symbolisch. Dem lieben Gott aufopfert, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Das bedeutet aber auch, sie bringt ihr Kind in den Tempel, das hätte sie gar nicht am 40. Tage machen müssen, auch nicht im Tempel, aber sie tut es im Tempel und schenkt es dem hin, von dem es sie empfangen hat und das sie geboren hat, dem lieben Gott hin. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ein Akt der Opferung des Sohnes Jesus Christus durch seine Mutter, wenn auch noch in symbolischer Weise. Wie sehr dieser Opferungsakt ist, wird deutlich aus den Worten des Simeon, der dann das Kind in seinen Armen haltend prophetisch redete, gerade auch zu der Mutter. Dieser ist gesetzt, dass viele durch ihn in Israel zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Das heißt im Klartext, dieser ist die einzige Person, an dem sich für die ganze Welt, an dem sich für jeden einzelnen Menschen die ganze Ewigkeit entscheidet. Hopp oder top. Je nachdem, wie er sich zu diesem Kind verhält. Er ist der Fels, auf dem man sicher stehen kann, an dem man sich felsenfest sicher festhalten und sichern kann. Er ist aber auch der Fels, gegen den man Widerstand leisten kann und sich daran den Schädel einrennen kann. Das ist dann der Geschmack des Einzelnen, wie er das dann eben möchte. Oder nicht so ganz sarkastisch ausgerückt, die Entscheidung des Einzelnen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und was sagt der Simeon noch direkt an die Adresse der Mutter? Und dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Wann denn? Am Karfreitag auf Golgotha. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was die Mutter am 40. Tag nach der Geburt des Kindes getan hat. Das Kind dem lieben Gott überstellt hat, ihm aufgeopfert hat, symbolisch. Das bleibt nicht nur Symbol, das bleibt nicht nur äußeres Gemächter, sondern das wird durch sie dann auch vollzogen unter dem Kreuz. Ist uns das eigentlich bewusst? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit der die Kirche, die Moderne auch, in einer gewissen Weise ihre Schwierigkeiten hat, wenn sie nämlich ihre Schwierigkeiten hat mit dieser Bezeichnung der Mutter Gottes als Miterlöserin oder als Mutter der Erlösung. Es ist nicht nur so, dass der Herr sich selbst zur Opfergabe macht und sich aufopfert. Natürlich. Aber das schließt ja das Opfern ihres Sohnes durch die Mutter nicht etwa aus. Und das tut sie auch. Und wie sehr sie das tut, wird eben durch das prophetische Wort des Simeon im Tempel schon deutlich angezeigt. Ist also durchaus biblisch begründet. Merken Sie, was da eigentlich dahinter steckt. Das ist gewaltig. Und liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und wer opfert dann noch? Der Vater im Himmel. Jetzt nur mal auf den Karfreitag bezogen. So wie Abraham seinen Sohn Isaak, der ja nur ein Vorausbild, ein Typos ist für Christus in dieser Geschichte, Genesis 22, und letztlich Abraham vom Himmel her gehindert wird, seinen Sohn zu opfern, Isaak, weil der Vater im Himmel, den typologisch Abraham repräsentiert, sich dieses Opfer selbst vorbehalten hat. Abraham opfert nur einen Widder. Wiederum ein Typus für Christus als das Lamm Gottes, das geschlachtet wird, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Merken Sie, was das für eine ungeheure Tiefe hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute, dieser Tag wird deswegen auch als Tag des gottgeweihten Lebens gefeiert. Das wird eben deutlich aus dieser Weihehandlung der Mutter Gottes, die ihren Sohn dem lieben Gott weiht, aufopfert, wovon ich gerade gesprochen habe. Und es wird auch noch einmal unterstrichen durch die beiden alten Herrschaften, Simeon und Hanna. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sie sind nämlich auch Menschen, die sich Gott geweiht haben. Der Simeon wird als der gerechte Mann bezeichnet im Evangelium, auf dem der Heilige Geist ruhte. Na, also deutlicher geht es doch nicht mehr. Und die Hanna? Die Hanna ist diejenige, die seit den frühen Tagen ihrer Witwenschaft 7 Jahre in der Ehe gelebt. Sie können sich vorstellen, die hat mit 13, 14 geheiratet, mit 20, 21 war sie Witfrau. Und die dann, wie es heißt, Gott Tag und Nacht im Tempel diente mit Beten und Fasten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ein Gottgeweihtsein, auch wenn sie keine Gelübde abgelegt hat. Aber sie lebt faktisch nur noch für Gott, so wie Simeon Gott und nur ihm gelebt hat. Der Simeon war ein Gottesmann, und wenn Sie das so entsprechend sagen wollen, die Hanna durchaus eine Gottesfrau. Frau, die ganz dem Herrn, dem lieben Gott, vorbehalten war. Sie können also von daher sagen, dass das Fest der Darstellung des Herrn heute, das eben kein Muttergottesfest mehr ist, sondern ein Herrenfest, das in Weiß gefeiert wird, dass dieses Fest wirklich der Geburtstag ist, auch wenn das zunächst gar nicht so in Erscheinung tritt und mehr geheimnisvoll im Hintergrund bleibt. Der Geburtstag ist das Urdatum gottgeweihten Lebens. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ganz wichtiges Thema, gottgeweihtes Leben. Was ist denn das eigentlich? Was bedeutet denn gottgeweihtes Leben? Es genügt ja nicht, dass wir so ein paar Phrasen im Kopf haben. Wir müssen ja wissen, was damit gemeint ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich sage es mal so ganz platt. Gottgeweihtes Leben sollen die leben, ich drücke mich sehr vorsichtig aus, die eine sakramentale Weihe empfangen haben. Also Priester, Bischöfe, aber auch die sich, und das gilt noch viel mehr als die sakramentale Weihe, die sich selbst dem lieben Gott geweiht haben, das sind ja auch die sakramental Geweihten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bevor Sie als Priester oder Bischof entsprechende sakramentale Weihe empfangen, müssen Sie sich zunächst einmal selbst dem lieben Gott geweiht haben. Das ist den Leuten überhaupt nicht bewusst. Die reden von Priesterweihe und reden von Bischofsweihe und reden, was weiß ich wovon, aber dann ist das gar nicht klar, was das eigentlich bedeutet. Die sakramentale Weihe kann ja gar nicht erfolgen durch den Herrn, bevor der sakramental zu Weihende sich ihm, dem Herrn, nicht überhaupt zur Verfügung gestellt hat. Der Herr raubt ja nicht einen Priester oder Bischof und packt ihn am Schopf und sagt, her damit und jetzt wirst du geweiht. Um das mal so ein bisschen flapsig zu sagen. Sondern er fragt durch den Bischof, bist du bereit, bist du bereit, bist du bereit, bist du bereit. Und wenn er das mit Ja beantwortet, was kommt dann? Dann muss er das, was er gerade gesagt hat, sozusagen vollziehen. Zeichenhaft vollziehen. Und wie geschieht das? Indem er sich flach vor den Altar legt. Das ist ein Element der Weihehandlung, das tief beeindruckend ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber kaum klar ist, was damit eigentlich gemeint ist. Was drückt sich denn symbolisch aus, wenn der Weihekandidat vor dem Altar liegt zu den Klängen der gesungenen Allerheiligen Litanei? Was bedeutet denn das? Das bedeutet zunächst einmal scheinbar tot. Der liegt da wie erschossen. Aha. Wieso denn das? Der ist der Welt gestorben. Der hat gerade der Welt abgesagt, indem er sich Christus ungeteilt versprochen hat. Merken Sie, was dahinter steckt? Und was steckt da noch dahinter? Wenn er vor dem Altar liegt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann macht er sich selbst zu einer Opfergabe für den Herrn. Ohne Wenn und Aber, mit Haut und Haaren, mit Kopf und Kragen. Er gehört ungeteilt dem Herrn. Das drückt sich darin aus. Wem ist das bewusst? Wahrscheinlich noch nicht mal den Geweihten selbst. Sonst könnten solche Diskussionen, die nur noch beschämend sind, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie wir sie heute erleben, im Binnenraum der Kirche nicht entstehen. Merken Sie, wie wichtig es ist, dass wir wissen, was da passiert, was sich in diesen Symbolen ausdrückt. Was sie für eine Tiefe haben, allerdings auch, welchen Anspruch die stellen. Das stellt den Anspruch auf meine ganze Person, mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Biografie, mit meinen Qualitäten und auch mit meinen Mängeln. So wie der Petrus sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und der Herr sagt, folge mir nach. Ich nehme dich so, wie du bist, was nicht heißt, dass deine Mängel etwa gut wären. Da musst du halt auch daran arbeiten. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das gottgeweihte Leben ist nicht zunächst eben das Leben aufgrund der sakramentalen Weihe des sechsten Sakramentes, sondern das ist die Weihe, die der Mensch ganz persönlich vornimmt, indem er sich Gott ungeteilt schenkt und sich ihm zur Opfergabe macht. Denn die Ordensleute sind genau, an denen vollzieht sich genau dieselbe Symbolik wie auch bei den Priestern. Die liegen auch vor dem Altar und breiten die Hände so aus, dass wie ein Kreuz da liegen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt, ich bin Gott ganz anheimgegeben. Ich gehöre ihm ungeteilt, ohne Bedingungen, ohne Abstriche, ohne irgendetwas. So, wie ich bin, ganz und gar. Und was heißt das weiterhin? Das heißt, ich bin sozusagen aus der Welt entwurzelt. Die Welt hat keinen Anspruch und keine Rechte mehr an mir, sondern nur noch Gott, weil ich ihm ja ungeteilt gehöre. Nicht dem lieben Gott so ein bisschen und die Welt dann im Übrigen. Nein, Gott ganz und gar. Die Welt hat keinen Anspruch mehr an uns. Bei den Ordensleuten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, war es früher, jedenfalls schon lange nicht mehr so, zumindest nicht mehr so streng, dass die ja einen eigenen Ordens- oder wie man auch sagt, Klosternamen bekamen. Was bedeutet denn das? Die hatten nachher nicht mehr ihren Taufnamen, sondern das war der Pater Jakobus, obwohl er mit dem Taufnamen Peter hieß. Das ist genau eben die Symbolik des Herausgezogenseins, des Entwurzelnseins aus der Welt und hineingewurzelt und eingepflanzt sein in Christus. Aber in einer ungeteilten Weise. Nicht einfach so, wie das bei dem Getauften. Taufe ist in einer gewissen Weise auch eine Weihe. Wir müssen da also auch immer wissen, wie wir da richtig unterscheiden müssen und die Differenzierungen da auch genau vornehmen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und warum tragen die Gottgeweihten, die sich also Gott versprochen haben, seien es nun die Ordensleute, seien es die Priester, jedenfalls, wenn sie so auf der Straße sind, wenn sie nicht den spezifischen Ordenshabit dann haben, schwarze Kleidung, weil sie tot sind. Tot sind für die Welt. Der Welt gestorben, um Christus zu leben. Wenn ich mir immer noch überlege, wie das alles schlecht gemacht worden ist nach dem Konzil. Die Priester, die mussten dann nachher da rumlaufen wie die Papageien, ne, und so weiter. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und was hat man gesagt? Na ja, sind wir schwarz, das macht die Leute so fürchtig. Ne? Der habe doch dann viel mehr Vertrauen in die Priester, wenn die schön mit einer bunten Krawatte herumlaufen und im Nadelstreifenanzug sind, proper angezogen und so weiter, geschniegelt und gebügelt, so wunderbar. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die erkennt ja gar keiner mehr als Priester. Ist das nicht wichtig für meine Identität als Gottgeweihter? Nicht nur für die Leute, auch für mich. Der ungarische Kardinal Mincenti, vielleicht ist er dem einen oder anderen bekannt, ein Märtyrer-Kardinal, der Primas, der auch den Schauprozess gemacht gekriegt hat unter den Kommunisten 1948, der 75 dann in Wien im Exil gestorben ist. Der hat einmal gesagt, ich musste im Gefängnis bei der Stasi, würden wir sagen, in der entsprechenden deutschen Variante da bei der Geheimpolizei, meine Soutane ausziehen. Die habe ich immer angehabt seit dem Tag meiner Weihe. Ich bin mir vorgekommen wie nackt. Das ist sehr nachdenklich. Identifizieren sich eigentlich unsere Gottgeweihten Priester und Ordensleute noch mit ihrer Gottgeweihtheit? Wenn ich mich damit nicht identifiziere, bin ich in höchster Gefahr, dass ich entweder abrutsche in Verweltlichung oder überhaupt sage, warum soll ich nicht heiraten? So weit sind wir ja schon lange, ne? Auch im Binnenraum der Kirche, Zölibat. Mich wundert das nicht, überhaupt nicht. Das ist eine Konsequenz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die fast zwangsläufig eintreten muss, nach meiner Überzeugung jedenfalls. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn ich als Gott gehe weiter, als Gottesmann, als Gottesfrau erkenntlich und sichtbar bin in der Welt, weil ich auch nicht nur so gekleidet bin, sondern eben auch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern nach den Prinzipien des Himmels lebe, dann bin ich natürlich ein Riesenstörfaktor für die Welt. Dann bin ich ein ganz beunruhigender Stachel im Fleisch der Welt. Dann bin ich für die Welt eine gefährliche Erinnerung, insofern als ich der Welt bezeuge, liebe Welt, du setzt dich absolut. Ha, 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 täusch dich mal nicht, du bist nur ein Schatten und in Finsternis getaucht, sowieso, wenn du nicht glaubst. Das Eigentliche kommt und das Eigentliche, nämlich den Himmel, den lebe ich hier schon und bezeuge ihn dir als Licht der Welt, als Salz der Erde. Wenn ich als graue Maus, als Priester in Frankfurt über die Zeil gehe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann bin ich für keinen störend. Aber ich kann Ihnen sagen, ich stand schon in München, in dem katholischen München, katholischen Bayern, an der Rampe von der U-Bahn, so wie ich halt aussehe und wie Sie mich kennen. Da hat mir einer aus der U-Bahn, die da vorbeigefahren ist, die Zunge ausgestreckt. Kann das nur sagen, preise den Herrn. Der hat sich von mir angesprochen gefühlt. Für den war es ein Ärgernis. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Salz beißt eben auch. Ne? Wir müssen ein Ärgernis sein für die Welt. Nicht weil wir was Böses tun, sondern weil wir die Welt nicht in Ruhe lassen, weil wir Störfaktoren sind, weil wir die Welt beunruhigen, wenn wir authentisches Christentum leben und authentische Gottesmannschaft und Frauschaft, wenn ich es mal so sagen will, leben. Stattdessen haben wir es mit den Problemen seit 10 Jahren zu tun, die ich gar nicht mehr benennen muss, die wir alle kennen. Das ist natürlich der Ausbund einer Katastrophe. Das ist genau das Zeugnis mit dem gegenteiligen Vorzeichen. Was ist das für ein Zeugnis, wenn wirklich ein Mensch, der sich Gott geweiht hat und das auch nicht versteckt und überzeugend lebt, für die Welt. Er stellt damit die Leute in die Entscheidung, so wie der Simeon sagt, ein Zeichen ist er dazu gesetzt, dass in Israel viele zu fallen und viele aufgerichtet werden. Entscheide dich für oder gegen Christus. Das ist deine Freiheit, da mische ich mich gar nicht ein. Aber Freund, du hast dann auch die Konsequenzen, vielleicht für die ganze Ewigkeit dann zu tragen. Das ist aber dann deine Sache. Das ist deine Verantwortung, weil es deine freie Entscheidung ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gerade die Gottgeweihten müssten doch die Zeugen Christi schlechthin sein, die ihm vorbehaltlos gehören, über die nur er verfügen darf und nicht die Welt. Ich sage das noch einmal, weil sie sich ihm in aller Freiheit überlassen haben. Und ich kann sie noch nicht loslassen. Liebe Brüder und Schwestern, was ist denn, das muss man doch auch fragen, was motiviert denn oder müsste denn einen Menschen motivieren, sich ganz Christus zu überlassen? Was motiviert denn einen Mann, sich einer Frau in der Ehe und eine Frau, sich einem Mann in der Ehe zu überlassen? Mit Haut und Haaren, Kopf und Kragen, was nichts zu tun hat mit Partnerschaft. Tun Sie das Wort Partnerschaft aus dem katholischen Vokabular ganz raus. Es geht ums Ganze und es geht nie so ein bisschen um gegenseitige Aufrechnerei von Vor- und Nachteilen und hinterher Saldierung. Das hat mit Christentum und mit Ehe nicht die Spur zu tun. Das nur in Parenthese. Liebe Brüder und Schwestern, was muss also das Motiv sein? Die Liebe. Irgendeine Liebe? Nein. Christus muss die erste Liebe sein. Die ausschließliche, die absolute Liebe, die eine Liebe ist, wo ich sagen kann, und das sage ich frank und frei, als einer, der selbst mal auf Brautschau gegangen ist und der gerne geheiratet hätte, der gerne eine Familie gehabt hätte, der auch gern viele Kinder gehabt hätte, zu einem Zeitpunkt, als ich noch nicht mir meiner Berufung bewusst war. Der kann dann sagen, es gibt 100.000 schöne Frauen, liebenswürdige Frauen, ich leiste jeden Eid darauf, aber meine erste Liebe ist der Herr. Ohne Wenn und Aber. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gibt es da noch Fragen zum Zölibat? Wo der Zölibat ventiliert wird, wie das bei uns ja zum guten Ton gehört in der im Binnenraum der Kirche. Liebe Brüder und Schwestern, was kann ich dann über die Gottesliebe dieser Problematiker sagen? Naja, wie groß die Liebe zum Herrn auch sein mag, wenn es sie überhaupt noch gibt. Erste Liebe? Nee. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das gilt modern heute. Wissen Sie, ich halte das nicht für modern. halte das für hochnotpeinlich. Also so muss man sich doch nun wirklich nicht exhibitionieren, ne? Dass man auch seinen denklichen Mangel an Liebe zu Christus auch noch so prostituieren muss, wie das da eben geschieht in der modernen Kirche. Christus, meine erste Liebe. Und dazu ist der Priester, dazu ist jeder Gottgeweihte erwählt, der wird's nicht. Denn ihr Bub ist auch Parvon. So Töne kann man ja hören. Das ist ein völlig falscher Satz. Ich kann Metzger werden, ich kann Autoschlosser werden, ich kann Doktor werden, ich kann Lehrer werden, kann, was weiß ich, Wirtschaftsmanager werden, kann ich alles werden, das kann ich mir selbst aussuchen. Gottesmann kann ich nur werden, indem ich zu einer Erwählung meiner Person durch den Herrn von Ewigkeit her Ja sage und darin erwähle, was er für mich schon seit Ewigkeit erwählt hat. Das ist die richtige Optik. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und er hat diese Erwählung seiner Erwählten für sich erwählt und getätigt und nicht für den Apparat und für Verwaltung und für alles Gedönsches, das im Grunde genommen nur abhält von dem Zusammenleben mit ihm, meiner ersten Liebe. Wir haben heute in der Kirche schon längst Verhältnisse, wo man sagen muss, halt mal, ist Christus deine erste Liebe oder das Büro? Das erinnert schon einem an den Schlager, geh heirat doch dein Büro, du liebst es doch sowieso. Ne? Vielleicht kennt der eine oder andere noch diesen Schlager. Ja. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da steht die Gottesliebe auf dem Spiel heute mit Zölibat. Deswegen können die Laien überhaupt nicht mitreden. Die Laien sollen sagen, ich bin dazu nicht erwählt, ich suche meine Frau, ich suche meinen Mann, okay. Aber ich erlaube mir kein Urteil über diejenigen, die Jesus Christus als ihre erste Liebe erwählt haben. Und damit auch der Welt zeigen und Zeugnis geben, wenn sie es authentisch leben, das ist immer der Vorbehalt leider, dass Gott so ist, dass man sein einmaliges, unverwechselbares, unwiederholbares irdisches Leben ihm schenken kann und auf die Welt pfeifen kann, dass man der Welt gestorben sein kann und trotzdem in seinem irdischen Leben hier in dieser Welt, weil man schon in dieser Weise mit Christus verbunden ist, ein sinnvolles Leben, ein erfülltes Leben leben kann. Ob mein Leben erfüllt ist als Zölibatäre, das können doch die Laien nicht beurteilen. Was maßen die sich denn an? Die Brüder und Schwestern im Herrn, das sind Dinge, die müssen wir neu erkennen wieder in der Kirche. Diesen Wert erkennen. Stellen Sie sich mal vor, da wären wirklich viele Leute da, die Christus zu ihrer ersten Liebe erklären, das bezeugen. Mensch, was hätte das für eine Anziehungskraft? Stattdessen stöhnen wir seit Jahrzehnten, Priestermangel, Ordensleutemangel. Aber für die Gottesliebe tun wir doch gar nichts. Stattdessen ist der Mensch der König und der Mittelpunkt auch in der modernen Kirche, aber nicht mehr Christus. Das ist der Untergang. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir brauchen nicht viele Priester, sondern wir brauchen und Ordensleute, sondern wir brauchen Gott liebende Priester und Ordensleute. Ordensleute und Priester, die sagen, jawohl, dieser Herr, das ist meine erste, das ist meine große und deswegen meine einzige Liebe. Die ganze Welt kann schön sein und ist schön und alles wunderbar, aber ich habe noch was Schöneres als die Welt. Apparatschiks, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Dressmen hat die Kirche noch nie gebraucht. Beten Sie um Priester, aber vergessen Sie nie, um heiligmäßige Priester zu beten, die dem Herrn treu sind und deren erste Liebe er ist. Amen.